Was hier klingt wie eine Feuerzangenbowle in einer nicht ganz richtigen Mischung.
Das hatte ich irgendwie peppiger in Erinnerung.
Hatte ich auch peppiger. Es ist so ein bisschen Weihnachtsmarkt, ja, aber es sind trotzdem 12 Grad und Nieselregen.
Ja. Aber der Baywatch Berlin Weihnachtstruck kommt auch in deine Stadt. Auch in dein Ohr.
Um Gottes Willen. Wart ihr eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Ja.
Ja, ich war auch schon.
Ich und nicht.
Welchen warst du? Darf man es sagen? Oder ist es zu privé?
Wieso? Nein, ich war auf zweien schon. Ich war am Alexanderplatz.
Schmidi, warum lachen wir da drüber?
Ja, weil das so ein Bums-Kirmes ist da, ne?
Nee, das geht eigentlich. Nee, früher war
das.
Ah,
nee, die
so.
Dürfen wir gar nicht mehr so beleidigen. Scheiße. Ja, wir haben doch Drehverbot da, weil wir die so beleidigt haben.
Also, man muss jetzt von vorne kurz, ich versuche, die Zuhörer mit abzuholen. Der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz ist eine Gelegenheit für Schausteller aus ganz Deutschland, ihre Rummelkisten auf einen Platz zu schieben, nee, da so ein kleines Weihnachtsaccessoire dran zu kleben und dann ist Weihnachtsmarkt.
Nee, das ist
das
nicht
passiert
so.
Jedes Jahr.
Nein, das
und
ist
wir haben
so.
Da ganz oft gedreht mit nein, dir, Joko und Matthias Schweighöfer.
Du redest von vergangenen Zeiten, das
haben
gibt's
wir immer gesagt,
mehr.
Wie beschissen der war.
Nein.
Und dann haben die sich geärgert und dann dürfen wir da nicht mehr drehen.
Jakob, du kannst dich ganz ignorieren, dass ich viermal Nein gesagt habe.
Aber da, genau so war es wie Jakob.
Ja, aber da, wo dieser Weihnachtsmarkt, bei dem wir immer gedreht haben, stehen jetzt drei Häuser. Den gibt es gar nicht mehr.
Ja, okay.
Der jetzige ist einfach so, dass eins das Spektakulärste ist ein Riesenrad da und der Rest ist einigermaßen weihnachtlich, aber...
Ach, ist das, was direkt wirklich am Alex ist, am Brunnen mit so Holzhütchen?
Genau, das andere gibt es nicht mehr. Und man kann gar nicht ignorieren, dass es dann doch so ein bisschen das Schmuddelige an diesem Weihnachtsmarkt ist, dass man eben nicht ignorieren kann, dass man ja weiß, dass, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten da hinten einer irgendwie erschossen wurde oder so, ja? Das ist ja nun mal... Das ist ja ein bisschen die Atmosphäre am Alexanderplatz. Ja. Kann man ja nichts machen. Ist eine große Stadt, gibt es Auseinandersetzungen, die werden meist im Zentrum geführt und so.
Also da warst du gewesen, wie wir Berliner sagen,
da
und wo
war
warst du noch gewesen?
Und dann war ich noch wie heißt denn das da?
Ach, da Gendarmenmarkt?
Der Ausläufer vom Gendarmenmarkt am Bebelplatz. Und da musste ich noch dran denken, wie wir mit Thomas Gottschalk mal im Hotel de Rome, das ist ja also direkt da, standen wir kurz vor der Podcastaufnahme auf dem Balkon und dann haben wir da runtergeschaut auf dem Bebelplatz und dann hat Gottschalk zu mir gesagt, guck mal hier, das ist der Bebelplatz, August Bebel, ja, den kennst du sowieso nicht.
Frag mich doch mal, wie ich Weihnachtsmarkt finde.
Wie findest du
beschissen.
Weihnachtsmarkt? Oh, das geht aber schnell.
Also es gibt keinen Grund, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, nicht einen. Man steht im Nieselregen, es ist arschkalt, diese Plörre von Glühwein, es ist alles grauenvoll.
Ja,
man steht vor allem nur rum, es ist ungemütlich. Also warum? Ich verstehe es nicht.
Also ich war auch auf dem Weihnachtsmarkt gewesen an Schloss Charlottenburg. Da ist nämlich letztmalig der Weihnachtsmarkt direkt am Schloss im Herzen West-Berlins. Da gab es nämlich guten Glühwein, muss ich sagen. Und ansonsten habe ich eine Lebensphase erreicht, wo ich mich vor allen Fressbuden ekele. Und ich konnte gar nicht in dieses weihnachtliche Gefühl kommen, weil früher ist man noch so auf dem Weihnachtsmarkt und hat gesagt, ach, da gehe ich was essen, da esse ich so eine Pilzpfanne, da hole ich Langosch, da esse ich einen Germknödel und so war man doch so glücklich, ist man so vom einem Stand zum nächsten, da hat sich so durchgefressen. Und ich habe bei jedem Stand so raufgehört, da gibt's, und dann habe ich so die Leute gemustert, also, oh, die ekligen Pfannen da und mit den, es sah alles so grindig und schmandig und schmierig aus.
Also lieber Weihnachtsmarkt im Borschardt, ne?
Nein, das geht ja nicht. Das ist ja auch nicht mal. Nee, einfach nicht da essen, glaube ich.
Da bin ich nicht so.
Ja?
Das ist mir, ich sehe das auch. Ich sehe auch die Pfannen da.
Ja, das sieht ja eigentlich eklig aus.
Ja,
ne?
Da machen die auch mal alles so mit den Fingern, ne?
Ja, und ist es nicht einfach ehrlich von uns als Podcast, dass wir auch solche Missstände mal ansprechen?
Für mich sind das ja nicht so richtige
dass wir nicht so drumherum reden und so ganz direkt sind irgendwie halt.
Ich denke mir immer, die werden sich morgens schon die Hände gewaschen haben.
Weil es so 18 Uhr.
Einmal so richtig.
Ja.
So richtig doll.
Aber
richtig.
Wo eigentlich? Weil so einen Wasseranschluss haben wir die meisten Bücher.
Ich sag ja, morgens zu Hause und dann sind die los. Ja.
Ja.
Und dann ist das halt 18 Uhr.
Und das könnt ihr das irgendwie. Jetzt will ich mal ehrlich wissen. Ehrlich jetzt mal. Ehrlich. Wir sind ein ehrlicher Podcast. Wir reden so, wie uns der Schnabel nicht gewachsen ist. Wie ist das? Ekelt ihr euch davor? Müsst ihr das Ekeln verdrängen? Oder seid ihr immer so glücklich, weihnachtlich, dass diese Gedanken gar nicht in den Kopf kommen?
Ich sehe das schon, aber ich ekel mich dann einfach nicht. Ich denke mir, wer weiß, was man sowieso schon alles gegessen hat. Ich habe eine ganz hohe Ekeltoleranz.
Okay.
Immer schon gehabt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass.
In Bezug auf Lebensmittel oder grundsätzlich?
Grundsätzlich. Aber in Bezug auf Lebensmittel auch, weil vielleicht kommt das so ein bisschen durch durch, also so aus einer Familie zu kommen, wo also das Wort Pflege ja immer im beruflichen Umfeld da war. Das heißt, da wurde auch immer oft über irgendwas geredet, so beim Essen, was dann so bei der Arbeit wieder los war. Und dann später im Zivildienst auch, da wurde ja immer die Übergabe gemacht während des Frühstücks.
Moment. Also weil du jetzt Zivi warst, hast du den Schmierburger gegessen. Ist diese Verbindung korrekt?
Es gibt den alten Ausspruch, der ist bei uns zu Hause auf ein Küchentuch gestickt. Darauf steht, scheiß mir auf den Teller, ich esse drumherum.
Ja, das ist die Philosophie dahinter. Wie ist es bei dir, Schmitti?
Ja, ich gehe nicht auf den Weihnachtsmarkt, von daher kann ich gar nicht. Aber wenn ich gehen würde,
ja,
dann wäre der einzige Grund, dass ich da wirklich das esse, was du verschmähst.
Ja, ich habe es ja auch gegessen, aber habe mich halt geekelt.
Aber habt ihr überhaupt kein Herz für Eierpunsch?
Nee,
da muss ich sagen, echt, es tut mir, also ja, ich will nicht allen den Zauber nehmen, aber ich trinke das schon gerne, wenn das jetzt vielleicht jemand im privaten Umkreis selber gemacht hätte, aber im Weihnachtsmarkt denke ich einfach Stichwort Salmonellen und da möchte ich einfach nicht.
Aber das ist bei dir, muss ich schon sagen, also ich verstehe ja deine ganzen Bedenken, da gibt es ja auch dem wenig entgegenzusetzen, weil das kann ja alles sein und ja, na klar, kommt das alles nicht aus dem Labor. Ja, da sind auch Menschen am Gange.
Mit Salmonellen ist echt nicht zu spaßen.
Ja, und das kommt teilweise mit echter Luft in Kontakt vorher und so. Ich verstehe das schon. Das ist kontaminiert in dem Moment, wo das Ei das Huhn verlässt. Das verstehe ich alles. Aber so ein bisschen möchte ich dich nur darauf bringen, dass du auch wunderlich wirst im Alter, dass du diese Marotten, das ist die Wahrheit so ein bisschen. Ich möchte dich dafür gar nicht ins Eck stellen und sagen, da musst du dich für schämen. Aber mir fällt es auf als Freund, dass du diese Veranlagung eigentlich schon immer hast. Und dass das aber wirklich, wirklich, wirklich sehr viel mehr geworden ist in den letzten Jahren.
Ja, und ich habe auch selber auf dem Weihnachtsmarkt gemerkt, dass ich mir die ganze Weihnachtsmarktfreude halt genommen habe, weil ich da so einen Ekel mit mir rumgeschleppt habe.
Ja,
und ich habe auch versucht, dagegen anzugehen. Also ich habe eine Käsenudeln gegessen. Da stand auf dem Stand Nudeln aus dem Käseleib. So hieß der Stand. Wie so ein Titel von der Biografie. Irgendwie Nudeln aus dem Käseleib. Habe ich gefressen. Und ich habe auch diese kleinen Donuts gefressen, ne? Und die haben auch so richtig nach ranzigem Fett geschmeckt.
Du meinst Poffertjes?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das waren wirklich so kleine Donuts, die in so einer Fettstraße, da ist so ein Automat. Als Kind wollte ich sowas gerne selber besitzen. Weil da machst du so einen Teig rein, dann macht das so plopp, dann fällt so ein Teigring in dieses ultra heiße alte Fett, wird dann so gebrutzelt und dann nimmt so eine Frau das mit so einer Kelle, so einer löchrigen Kelle raus und macht dir das so tropfend in so eine Tüte.
Das ist doch lecker. Also ich meine,
das habe ich auch bestellt, auch weil ich so immer gegen diesen Ekel angehen wollte.
Sind das Quarkbällchen?
Das ist so ähnlich eigentlich. Ja. An demselben Stand gibt es auch immer Quarkbällchen.
Quarkhäulchen heißt es.
Genau.
Ja, lecker.
Das habe ich dann gegessen. Das hat einfach nur nach altem Fett geschmeckt.
Naja.
Der Zauber war weg.
Ich muss kurz ein anderes Thema anschneiden, was aber trotzdem zu dem Oberthema passt, das du selber aufgebracht hast, nämlich, dass wir hier ein ehrlicher Podcast sind.
Ja. Das ist neu, habe ich mir vorgenommen, dass wir ehrlicher reden.
Dass wir da ehrlich zu uns sind. Und Klaas, ich muss dir was erzählen.
Und ich möchte das gefällt mir jetzt schon.
Jetzt kommen wieder so Beichten.
Ja, nee, gar nicht.
Oder eine ehrliche Beurteilung meines Verhaltens?
Nö, gar nicht.
Wo kommt die Ehrlichkeit
her? Oder geht es um was Ehrliches von mir, was ich gar nicht will?
Das meiste, Leute, die immer so vor sich hertragen, ganz ehrlich zu sein, sind dann meistens so welche.
Die sind unverschämt.
Ja, die Dinge mal beim Namen nennen und so, weißt du so.
Also erinnert euch an euer Gelaber da jetzt, erinnert euch in 5 Minuten wieder zurück daran.
Ja, Carsten Stahl.
Wie sehr ihr mir wieder Unrecht getan habt. Vor allem du, Klaas. So, ich möchte dich nur wissen, ne? Bist du stolz auf deine Redaktion von Late Night Berlin?
Ich?
Ja.
Also
ist das so eine Truppe, wo du sagst, Mensch, dass man die hat, das ist top?
Ja, also im Vergleich jetzt zu anderen Redaktionen, die man kennt.
Was?
Ja.
Das ist alles, ja, was dir rausquetscht.
Ja, ich will mal wissen,
wo es drauf hingeht.
Er lockt mich ja gerade irgendwo hin, deswegen ich will die Fallhöhe nicht so hoch machen.
Wahnsinn, wie vorsichtig ihr da euch annähert.
Aber mir geht's
gar nichts Böses.
Ich fühle mich wie ein Politiker bei Romy und Pauline.
Nein. Du bist wie ein Polizist, der bei einer normalen Verkehrskontrolle die Hand schon an der Waffe hat.
Gar nichts. Nichts. Also, ich bin gestern Abend. Habe ich noch ein bisschen was gearbeitet im Büro, komm spät raus. Und da unten in der Etage 1, wo deine Redaktion, Klaas, deine Top-Performer sitzen, Da war was los.
Da war richtig was los.
Da haben die nämlich Glühwein ausgeschenkt, ja, ne? Und haben so einen Community-Abend gemacht. Genau. Also die Redaktion gut. muss sich mal treffen.
Etagenabend.
Ja, Etagenabend.
Weil es gibt hier 4 Etagen.
Ich weiß.
Und wir sind ja die coolste Etage im Erdgeschoss. Und da haben wir jetzt mal uns selbst gefeiert.
Wir haben doch aber auch eine Etagensprecherin und
genau,
alles.
Genau, Caro, liebe Grüße.
Alles Grüße. Super. Ja. Und ich wollte jetzt nur mal wissen, also es kam dann jemand völlig schockiert von dieser Etage raus, hat sich eine Zigarette mit zitternden Fingern angesteckt, ne? Mhm. Und hat erzählt, was da auf dieser Etage ja, gerade passiert.
Sodom und Gomorra. Mhm.
Die Herren und Damen von Etage 1, deine coole Redaktion, hat ein neues Spiel erfunden.
Ja,
ein neues
ja.
Partyspiel. Und es geht
was
wie folgt.
Was richtig cool ist.
Es geht wie folgt.
Mhm. Erstmal macht man eine brennende Tonne an und dann passiert Folgendes.
Man drückt irgendwie eurem Computer da auf den Knopf und dann kommt wird auf dem Bildschirm ein Wort gezeigt, das vielleicht auch ein längeres Wort. Und dann ist die Competition, wer dieses Wort als am schnellsten in die Tastatur eintippen kann.
Nee, ich muss es korrigieren. Es geht
dann
darum,
steht da Schnürsenkel und dann wird ganz schnell reingetippt.
Das ist ein richtiges Programm. Es geht darum zu erfassen, wer am schnellsten tippen kann.
Ja, wie ich gesagt habe.
Aber nicht nur ein Wort, sondern das geht eine Minute lang, kommen da immer random Worte und du musst sie mit 10 Fingern ganz schnell tippen und dann wird erfasst, wie deine Korrektheit der Worte ist und wie schnell du getippt hast. Und da haben sich unfassbare Szenen abgespielt.
Und erst kam besagte Person raus und hat gesagt, Alter, die spielen hier seit 2 Stunden ein Spiel, wo man einfach ein Wort abtippen muss, möglichst schnell und schreien da rum. Mhm. Dann kommt Monsieur hier raus.
Toll,
wirklich angezündet vom Glühwein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Hat gemeint, das ist ein Spiel für Duell in die Welt.
Wirklich.
Das müssen Joko und Klaas dem Fernsehen mal bringen. Wirklich. Da müssen wir um 7:45 mal einschalten, wie ihr Wort abtippt.
Aber das klingt ja ganz langweilig.
Das klingt wahnsinnig langweilig.
Das war ein richtiger Thrill. Weil erst hat Rauli getippt. Nee, erst habe ich getippt. Dann hat Rauli schneller als ich getippt. Da habe ich gesagt, das liegt an der Tastatur, weil es ist nicht meine Heimtastatur. Dann hat Rauli gesagt, nein, wir bleiben bei dem Computer und der Tastatur. Dann hat Lisa getippt und hat Rauli in seine schmierigen Schranken verwiesen, weil sie hat viel schneller getippt und zwar auch mehr korrekt. Dann kam Juan und Juan wollte aber eigentlich gar nicht tippen richtig, weil sie gesagt, nein, ich bin bestimmt viel zu schnell. Und dann haben wir gesagt, nein, Juan, du musst jetzt auch tippen. Da hat Juan eine Minute lang getippt und hatte alles richtig und war sofort in diesem Programm aus dem Internet eine der 15 schnellsten Tipperinnen in Deutschland. Unser Juan.
Also das klingt wie in so einem Highschool-Film, wenn dann die Leute, die sich immer mit dem Pflaster die Brillen zusammenkleben, wenn die jetzt endlich auch mal was für sich entdeckt
haben.
Und
das war echt irre. Und wisst ihr, was wir noch gemacht haben? Wir haben ja das war also ein zweigleisiges Event. Dreigleisig. Es war Glühwein trinken, Schnelltipp und dann ist es so, wir hatten solche Glühweinkessel und die erhitzen den Glühwein und die haben einen Deckel und wenn man die ein bisschen heißer einstellt, das haben wir rausgefunden, dann verdampft der pure Alkohol an den Deckel und das heißt, wir haben dann immer diesen Deckel hochgemacht, dann musste man seinen Kopf drüber machen und so ganz doll das einatmen, dass es einem so einmal so durch die Nase der pure Alkohol so reinzischt und dass es so ganz doll wehtut in den Nebenhöhlen.
Also ich habe inhaliert mit Glühwein.
Genau.
Klaas, den Leuten, ne, bezahlst du monatlich ein Gehalt.
Ja, du auch. Ne,
dass sie auch eine Sendung für dich machen und so. Das sind dieselben Leute, die sich abends treffen, um Worte schnell zu tippen.
Ja
ich denke mal,
das ist cool, ey.
Keine Ahnung, bevor sie irgendwie klauen gehen oder sonst auf der Straße rumrennen.
Das war richtig cool.
Früher seid ihr durch die Clubs marodiert, ne?
Ja,
nee. Und habt in die Ecke geschissen, wenn man euch nicht aus... Und
das,
jetzt...
Das war früher bei Viva. Wirklich, das war ja wirklich, das gab's ja wirklich. Ne?
Das gab's wirklich.
Das war die Weihnachtsfeier bei Viva oder Viva 2.
Ja.
Wo war denn das? Es gab doch.
Das war bei Viva 2, meine ich.
Ja, es gab die berühmte, bis heute immer noch berüchtigte Weihnachtsfeier, wo wirklich einer, ich glaube, auf dem Schreibtisch gemacht hat.
Und wisst ihr, wer das war?
Ja.
Und was ein neuer Trick ist, praktisch, also zum Beispiel neulich war es so, und ich will euch das als rhetorisches Mittel an die Hand geben, um vielleicht zu sagen, wer es war, ja. Also neulich hat jemand einen Corona-Test auf dem Tisch, den alle nutzen, liegen lassen. Das ist super eklig. Und da hat jemand geschrieben, wer hat hier den ekligen Corona-Test liegen lassen? Da habe ich gesagt, ey Leute, so geht's nicht. Wir können dir nicht mit dem Finger auf so Missgeschicke zeigen. Ich muss mich da 100% schützen vor Max stellen. Das geht nicht, dass wir hier so jetzt nach dem Schuldigen suchen.
Ne? Das ist gut.
Ja, das ist für mich ein super Moment. Ich will Max hier absolut in Schutz nehmen. Mhm. Das geht so nicht, Leute. Hört auf, ihn nach dem Schuldigen zu suchen. Und könntet ihr nicht mit dieser Technik, indem ihr euch schützend vor denjenigen stellt?
Nee. Das kann man nicht sagen.
Nee, das kann man nicht sagen.
Kenne ich ihn auch?
Nee, weiß ich nicht. Aber das
ich glaube, ich weiß, wer es war.
Das können wir. Aber, mir fällt dazu eine Formulierung ein, die ich letztens wieder wieder gehört habe, habe ich bei Goodbye Deutschland.
Ja, bin ich auch wieder voll im Fieber. Seit Schmidt dieses hier erzählt hat, gucke ich es wieder richtig gern.
Ich habe Goodbye Deutschland geguckt und da ist mir eine Formulierung aufgefallen, wo ich auch sage, also die A drückt die nicht so richtig das aus, was es soll. Also irgendwie hat man dann nicht so richtig, weiß man gar nicht so richtig, wo derjenige steht emotional. Und es hat auch irgendwie so ein bisschen, es ist so ein bisschen unattraktiv, wenn die Leute das sagen. Da ging es um einen, ich habe das nur so, ich bin nicht ganz drin in der Story, aber es gibt offenbar einen Immobilienmakler in den USA, der andere Immobilienmakler ranzüchtet. Mhm. Ne? Und wir wissen ja alle, was das da für Leute sind, die dann mal spontan Immobilienmakler werden wollen. Das sind meistens Menschen, die, ja, also deren Lebensweg also geprägt ist von überraschenden Entscheidungen, auch in der Vergangenheit schon. Und dann gab es ein großes Event, da mussten sie da irgend so ein amerikanisches Papierhaus da an den Mann bringen und dann sollten die alle kommen, die kamen aber nicht, waren alle viel zu spät und kamen dann irgendwann da reingetrudelt und dann war dieser Deutsche, der also erwartet hat, dass also 5 Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit und da war er eigentlich schon angezündet, dass das alles nicht funktioniert hat. Und dann hat er so war so ein kleiner Mann, der sich aber im Griff haben musste, weil es waren schon 2, 3 Interessenten im Haus. Mhm. Und er wollte natürlich da nicht ausflippen. Und es war auch jemand, der die Wut jetzt nicht so nach außen tragen kann, weil er gar nicht so ein Typ ist. Und dann hat er so gesagt, hat er so auf den Boden gestampft und hat gesagt, ja, also Sie müssten mal sehen, wie es in mir drin aussieht. Also das kann man jetzt nach außen gar nicht so sehen. Also ich bin richtig stinkig.
Stinkig.
Das sagen ja Leute, ne? Also so richtig stinkig, finde ich. So wie, also ein bisschen wie Ernie Heisterkampf. Also so stinkig, finde ich jetzt. Und dann denke ich mir, was ist denn das für eine Formulierung? Man sei stinkig, dass man anderen Leuten sagen will, man ist jetzt super wütend und die sollen sich anders verhalten, damit man also nicht mehr, weil man guten Grund hat, wütend zu sein und dann sagt man denen mehr oder weniger, dass man stinkt. Ja. Also das ist die Art zu sagen, bitte verhalte dich anders, weil ich bin stinkig.
War auch schon oft stinkig hier.
Ja, du, ja.
Ja, aber das ich glaube, das muss man nicht mehr sagen. Also zu sagen, man sei stinkig. Irgendwie ist das nicht ein gutes Wort. Es gibt ja immer für vieles immer verschiedene Formulierungen und manche muss man echt aussortieren, wo man sagt, da haben wir jetzt ja genug Wörter für. Ja. Und stinkig. Stinky machen.
Klar, du bist ja aktuell bei Duell um die Welt, ne? Und ihr nehmt da auf in München, ne?
Ja.
Und willst du noch eine Story hören, die sich in der Firma zugetragen hat in deiner Abwesenheit?
Da sind wir mal 5 Minuten weg. Mhm. Was ist denn noch passiert?
Also, es war ganz schön. Also, mein Kollege Arne, der mit mir im Büro sitzt, der war auf der Weihnachtsfeier von ProSieben. Da konnte ich leider nicht. Und es war so ein richtig, ich habe mir die Fußbodenheizung habe ich mir auf 26 Grad gedreht. Es war so muckelig und ich habe so ein bisschen nichts gemacht da oben im Kapuff. Ne? Mhm. Und dann kommt auf einmal unser Kollege André Pasemann, der kommt vorbei, der gehört so eher zu der seriösen Truppe in unserer Firma.
Das ist einer von den Erwachsenen.
Genau,
ne?
Und der klopft
über
18, so,
glaube ich auch.
Der klopft so und meinte, du, Thomas, also irgendwie ist es Feueralarm. Wir sollen alle rausgehen.
Das habe ich mitbekommen, ja.
Ja, pass auf. Und dann hat, dann bin ich natürlich aufgeschreckter aus meinem Stuhl, ne, bin gegen die Wand gerannt, habe kaum den Ausgang gefunden, ne, hab mich doch dran erinnert, dass man den Fahrstuhl nicht nehmen soll, bin runtergerannt und so geschwitzig unten angekommen. Und dann hört, ich habe mich noch gewundert, so, man hört gar nichts. Also, wir sind ja neu in dem Büro und da ist ja auch so ein, selbst wenn es ein Test ist, ist das ja sehr, sehr wichtig. Wie schnell kommen die Mitarbeiter aus dem Haus?
Ja.
Ist das auf jeder Etage zu hören? Ist es laut genug? Ja. Verhält sich jeder richtig und. Ne? Mhm. Ich habe nach Thorsten Dunkel, unserem Sicherheitsbeauftragten, so gesucht. Und
der war aber auch,
der war auch noch nicht
der hat auch noch nicht auf dem neuen Büro gelernt.
Ah, der hat das noch nicht gelernt.
Aber weiß man denn schon, wo der, ganz wichtig ist ja, wo der Versammlungspunkt ist dann?
Nein, das ist auch aufgefallen. Ich habe vorgeschlagen, dass jeder, wenn Feueralarm ist, dass jeder den Versammlungspunkt dann nach Hause, also ich habe zum Beispiel einfach selbst gesagt, ey Leute, es ist jetzt eine Notsituation, ich würde jetzt einfach sofort ins Auto steigen, sofort nach Hause fahren. Mhm.
Naja,
aber es kam nicht gut
aber
an.
Sofort, da kommen wir auch drauf hin. Ne? Also ich bin dann runtergerannt, rausgerannt und dann sehe ich da so 5 Leute da so gelangweilt da rumsitzen, ein bisschen rauchen und so. Ne? Und also es war jetzt keine Aufregung da, also, was ja auch erstmal gut ist.
Mhm. So. Absolut Ruhe bewahren.
Dann hat es nochmal 20 Minuten gedauert, bis Jakob Lund mal rauskam, so hat die Jacke nochmal so im Eingang. Also es war wirklich entspannte Stimmung. Und es war der Alarm drang aus der Etage von Late Night Berlin.
Ja,
aus der ersten
Etage.
Ja, sonst hat man es nirgendwo gehört. Und Dann war ein Sicherheitsbeauftragter da und der war völlig überfordert. Ne?
Ja, ja.
Der hat da auch piepen hören, der hat da versucht, Leute anzurufen und bei der Feuerwehr etc. wusste aber auch nicht richtig, was ist das jetzt, warum hört man das nur da und was soll das? Und da hat er angefangen.
Na, wir haben ja, Schmidti, du musst ja auch die Tragweite sehen, wir haben Witze im Wert von Millionen im
ja,
Gebäude.
Absolut, ja, absolut.
Da sind die Witzeschränke sind teilweise für Jahre gefüllt. Ja. Teilweise sind auch, gibt's alte Witze noch von Dieter Nuhr aus von 94, so, die wir auch archiviert haben. Mhm. Und wenn's da brennt, ist es einfach eine Katastrophe.
Gerade in der ersten Etage.
Ja. Hier bei unseren Bauarbeiten hier vorne, ne, da, wo jetzt ja noch, hier ist ja irgendwann mal so eine Art Garten, ne, und da sind ja jetzt noch so diese ganzen Bauarbeiten, und da haben die jetzt letzte Woche eine alte Gagmaschine aus dem Weltkrieg gefunden. Und die lassen die jetzt.
Witznigma.
Die lassen die jetzt, also ich, die jetzt kommen so Leute hierher, die praktisch da entschärfen müssen.
Ja.
Und ich habe das jetzt gesehen und man muss da wirklich vorsichtig sein. Da kommen alte Gags von Karl Dall, kommen da schon an der Seite raus.
Ja,
also man muss richtig aufpassen, dass die hier nicht hochgeht, weil dann produzieren
wir die Straße sperren.
Ja, dann produzieren wir hier 7 Tage 7 Köpfe erstmal, ne, ob wir wollen oder nicht.
Ja.
Und das stand hier auch
auf dem Spiel.
Auf dem Spiel. Ja. So, und der Sicherheitsmann, der wusste halt nicht, was er machen soll, hat niemand erreicht. Was hat er gemacht? Er hat die Alarmanlagen, also die Rauchmelder, hat er erstmal abfotografiert. Das ist ganz wichtig, um rauszufinden, was da los ist.
Ja.
Also es bleibt sein Geheimnis,
also,
was er damit
bei der freut. Florida arbeitet einfach geschultes Personal an allen Ecken und
absolut.
Enden. Kann man einfach
so
sagen.
Das war ein Stresstest für Feueralarm und so. Ein Stresstest, und der ist also maximal schiefgegangen. Die sind da rausgeschlappt wie die letzten Eier. Ne? Der Sicherheitsmann macht Fotos von dem Rauchmelder. Es war also alles, nach einer Stunde haben sich die 10 Leute da alle draußen versammelt und es hat einfach nicht aufgehört zu piepen. Ne? Und die Lösung wurde nicht gefunden, weil es war kein Rauch, es war kein Feuer, es kam keiner, der sagt, du Leute, war nur ein Test, alle wieder auf den Arbeitsplatz. Es war einfach komplette Ratlosigkeit, auch von meiner Seite.
Aber
von
es kam auch Kritik auf, Schmidti, weil natürlich ganz kluge Köpfe auch gesehen haben, die Gefahr, die darin liegt, dass bei einem Feuer im Erdgeschoss nur im Erdgeschoss gepiept und gewarnt wird,
ja.
Weil du wärst ja ganz elendig verbrannt.
Wenn nicht André Pasemann mich gewarnt hätte.
Exakt,
ne? So, aber da ist das richtig, und das, da denkst du dir,
elendig,
alles läuft tief, alles
elendig,
läuft tief. Ne?
Ja.
Und irgendwann, wirklich, wir saßen 1,5 Stunden draußen. Und er schon mit einem Fuß in seinem Porsche.
Ja.
Ne? Dann kam des Rätsels Lösung. Und zwar hat sich bei Late Night Berlin, dort wo das Geräusch herkam.
Ein kleines Missgeschick.
Ne, hat sich wohl irgendwie.
Ach komm, Schmied, jetzt lass auch mal ein anderes Thema.
In einer Kiste.
Wie geht's denn, Chico?
Hat sich ein Requisit verkeilt. Und zwar ein Megafon, das sie für ihre Witze brauchen, hat sich da verkeilt.
Das war das Geräusch.
Und hat Beep, Beep, Beep gemacht.
Ja.
Und deswegen war 1,5 Stunden Aufruhr.
Ja.
Und alle, also wirklich den Stress ist komplett.
Weil
bis
es ist
das
aber
gefunden
so, ja, aber Schmidti, wir haben auch im Erdgeschoss in der coolsten Etage, wir haben bis zu 7 Bürohunde. Und bei Watson, da hängen die Klöten teilweise echt tief. Und das ist so ein Bulldog, so ein Vieh. Ich weiß nicht genau. Liebe Grüße, ganz herrlich.
Watson kenne ich.
Und
man weiß immer nicht richtig, ob der vorwärts oder rückwärts läuft.
Und der,
ne,
ist mit seinem Hoden, glaube ich, an dieser Kiste rangebammelt beim Schnüffeln und Suchen, was so ein Hund eben so
macht. Watson hat mich letztens angebumst, hast du das gesehen?
Nee, hab ich nicht gesehen.
Der ist sofort, ich war einmal nett zu dem und der hat es sofort sofort missverstanden.
Kleiner Finger,
ich habe einmal gesagt, ach Mensch, Watson, und bums, hatte ich den an meinem Bein hängen.
Und so ist es, glaube ich, auch mit der Megafonkiste passiert. Und dann hat es einfach ein Pfeifton, ich habe den Pfeifton auch hier, ich kann euch den, ich will, dass alle HörerInnen einfach mal hören, wie hat das 1 Stunde lang gepiept. Das ist unerträglich.
Er hat sich früher mal als ich in einer WG noch gewohnt habe, immer im Hausflur gepiept. Da hingen überall so Rauchmelder im Hausflur. Und die haben immer dann gepiept, wenn einfach die Batterie leer war.
Ja.
Und da habe ich dann mich so waghalsig auf das Treppengeländer gestellt und mit einem Besenstiel habe ich einfach die Batterien rausgemacht. Aus allen 6 aus allen 6 Rauchmeldern. Und habe die aber auch nie wieder reingemacht, fällt mir jetzt ein. Also wenn es da gequalmt hätte, dann...
Ist ja ausgezogen, ist ja wurscht.
Vielleicht sollte ich da nochmal hinfahren und gucken, ob dann mittlerweile...
Das war der Ton.
Ja, mach's aus, bitte.
1,5 Stunden lang.
Eine ganze Etage. Alles wegen ihm, Watson, seinen Hodensack.
In denen keine Witze geschrieben wurden, ne? Nichts produziert wurde, nur rumgegammelt.
Ja. Das passt aber mit Watson, das passt zum interessanten Telefongesprächsfetzen, den ich heute mitgehört habe. Manchmal hört man ja immer nur so, man weiß ja nicht, worum es geht. Ne? Leute unterhalten sich dann über Kopfhörer und dadurch, wenn die dann so ihre Kopfhörer drin haben, haben die auch das Gefühl, niemand anders hört das, weil die dann in so einer in sich geschlossenen Audio-Welt
sind. Das
wäre aber
auch schon passiert, ja.
Ja, und dann hat aber der Mann ganz laut gesagt an dem Telefon, und hat er das nur am Po? Das ist, gibt doch manchmal so Geschichten, die nur einen Satz lang sind oder so. Tiny Stories, ne? Und hat er das nur am Po?
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Bubble, die Sprachlern-App. Und einer, der, muss man sagen, mittlerweile Heavy-User ist Klaashofer Umlauf.
Ja.
Und du lernst die Sprache Spanisch, richtig?
Ja, ich lerne Spanisch, genau. Das weil ich fahre nämlich im Sommer, fahre ich auch mal nach Spanien.
Ja.
Und ich habe mehrere spanischsprachige Urlaube tatsächlich deswegen jetzt mir so vorgenommen. Weil ich so denke, ich muss ja auch mal irgendwo hin, wo ein anderer Spanisch spricht.
Und deswegen haben Schmidt und ich uns vorgenommen, dich so ein bisschen abzufragen. Also Spanisch, das muss man vielleicht noch vorweg sagen, ist eine von 14 Sprachen, die man mit Bubble lernen kann. Man kann natürlich auch Englisch lernen, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch, aber du hast dich für Spanisch entschieden.
Genau.
Und wollen dich jetzt mal abfragen. Wir wissen seit der letzten Woche, dass du dich gut auskennst im Bereich Tiere.
Ja, Tiere.
Was heißt denn der Hund?
El perro.
Schmitti?
Super.
Ja.
Ja, was möchtest du wissen für ein Tier?
Nee, ich war einfach nur begeistert gerade.
Der Vogel.
El parejo.
Ja?
Ja.
Geil.
Klingt auch gut. Und die Katze?
El Gato.
El Gato.
El Gato.
Der Klassiker.
Ja, ja, das sind die. Ja, das sind so.
Na, jetzt noch was Schwieriges.
Was?
Die Maus.
Die Maus. Raton. Tatsächlich.
Ja?
Ja, die Maus heißt Raton.
Kannst du sagen, ich mag die Maus?
Quiero el Raton.
Da sieht man es wieder. Mit Bubble kann man alltagsrelevante Themen und kurze, und das ist der wichtige Punkt, realistische Dialoge.
El oso come el pescado. Der Bär isst den Fisch.
Das alles gelernt mit Bubble. Ihr merkt, man kann das Gelernte direkt im echten Leben anwenden. Auf alle möglichen Situationen. Also zum Beispiel, wenn man einen Bär erblickt in der Weite, der gerade einen Fisch isst. Ne?
Miro el oso.
Also ich bin wirklich begeistert. Da merkt man aber, das sind von 200 Sprachexpertinnen erstellte Inhalte, die eben individuell auf die Erstsprache abzielen. Das bedeutet also, für Deutsche, die in dem Fall Spanisch lernen, so wie Klaashofer Umlauf, ist das genau ausgerichtet. Die Lektion, und das ist natürlich herrlich, dauern immer nur 15 Minuten.
Es cansando, der Bär ist müde.
Was heißen 15 Minuten, Klaas?
Dici cinco minutos.
So, also dici cinco minutos dauert das
dice
Ganze nur?
Dice e cinco. I heißt und.
Kann
I
man
cinco.
Im Bus machen, auf dem Klo.
Ich glaube, Klaas muss man resetten.
Auf dem Klo, el baño.
Ich will damit sagen, also wann und wo ihr lernt, könnt ihr
Autobus,
selber entscheiden.
Autobus, el baño, no problemo.
So, Lektionen gibt es über Podcasts, Spiele, bis hin auch zum Online-Gruppenunterricht.
Sí,
und so.
Juegas.
Ja, Spiele. Bleibt das Lernen abwechslungsreich und effektiv. Möchtest du abwechslungsreich sagen? Nee, ne?
Das kann ich nicht.
Und die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware,
was heißt
Lernerinnerung
das auf Spanisch?
KI-gestützte
und viele weitere hilfreiche Features.
Erkennung, Idioma heißt Sprache. Aber was Erkennungssoftware heißt, weiß ich nicht.
Aber was man sagen kann, und das ist wichtig, das können wir ganz klar auf Deutsch sagen, wir haben ein kleines Extra für unsere ZuhörerInnen. Wenn sie jetzt Lust bekommen haben, so herrlich auf Spanisch zu babbeln mit Bubble.
Mit dem Code BAYWATCH, 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 erhaltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das heißt, also 6 Monate zahlen, aber ein ganzes Jahr
50%
lernen.
50% Rabatt praktisch.
Das ist wirklich gut und ich meine, das macht auch Riesenspaß. Das ist halt, man daddelt so viel so auch am Handy rum und so und diese kleinen Lehrpausen, die man so hat, die kann man halt auch damit füllen, weil es macht Spaß. Es ist nicht so, dass man denkt, jetzt muss ich wieder lernen, sondern es macht Spaß und man kann halt wahnsinnig gut auch Vokabeln damit lernen und so, man kommt klar und mittlerweile so richtig so fließend sprechen, da muss ich sehr nachdenken und es tut mir weh im Kopf, aber was ich zum Beispiel sehr gut schon kann, ist Sachen verstehen. Also wenn jemand jetzt nicht super schnell Spanisch spricht, dann verstehe ich, worüber der redet.
Der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, das Ganze heißt Bubble Life, ist nicht im Angebot enthalten, aber ich finde, 12 Monate lernen, nur 6 Monate bezahlen, das ist doch ein fantastisches
Angebot. Bis zum 30.06.24 ist das Ganze gültig und die Infos dazu, den Code einlösen, könnt ihr auf bubble.com/baywatch. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende! Apropos, ich möchte, dass wir offiziell unsere Patenschaft für Chico kündigen. Also für mich ist Chico Mania jetzt offiziell vorbei.
Was ist der Kultmillionär? Warum?
Kultmillionär. Ist er zum Mainstream?
Ja, genau. Also ja, also Kultmillionär Chico, 9,8 Millionen im Lotto gewonnen, hat jetzt schon 1,5 Millionen verballert, hat schon angedroht, die nächsten 500.000 folgen auf dem Fuße. Und Chico, und das habe ich jetzt gelesen, wird jetzt auch schon bereits von einem Fernsehteam, was nicht von der Florida kommt, begleitet. Das finde ich schon irgendwie bekackt.
Mhm.
Und Chico hat sich mit Claudia Obert getroffen, das hat mir auch nicht gefallen.
Das ist aber schon länger
her. Und Chico hat jetzt mit der Bild Bild-Zeitung nochmal so ein Video gemacht, wo sie so die Abrechnung gemacht haben. Und jetzt muss ich sagen, Chico ist mir zu geil drauf auf alles. Und irgendwie finde ich ihn nicht mehr cool.
Ach, das fällt dir jetzt
ja,
auf.
Nee, aber
du bist ein richtiger Menschenkenner.
Nein, das war schon die ganze Zeit so. Aber jetzt irgendwie muss ich sagen, für mich ist Chico-Mania vorbei. Deswegen, liebe Freundinnen und Freunde dieses Podcasts, schickt mir auch keine Chico-News mehr. Außerdem, weil das ist auch mal so ein Missverständnis. Wir reden hier über etwas, weil wir von etwas fasziniert sind. Und dann schicken einem immer Leute was zu dem Thema. Ja, man hat das ja schon gelesen, man ist ja schon fasziniert.
Du gehst aber, also jetzt möchte ich mal mehrere Sachen klarstellen. Ja. A, wie du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern redest.
Ich möchte auch keine Chico-News mehr
haben. Nee, aber dieses Rumgemotze.
Ja, ich bin auch mal grummelig.
Ja, aber da können ja die Leute nichts dafür.
Wieso, also, die sollen mir jetzt nichts mehr von Chico schicken?
Ja, vielleicht redet ihr einfach gar nicht mehr mit Jakob. Da, okay. Vielleicht, das hat er dann davon.
Habe ich dann davon.
Ja, also das.
Aber ich möchte hier diskutieren, ob ihr auch bereit seid, wir haben es ja vorher nicht besprechen können, dass wir Chico die Patenschaft kündigen.
Tut mir leid, nein. Also da erwarte,
nein?
Weil ich erwarte schon noch Kapriolen da. Und ich glaube, in dem Moment, wo man da jetzt abspringt, das ist noch zu früh.
Ja?
Ich muss sagen, irgendwann kommt man reumütig wieder angekrochen und sagt, guck mal, was er jetzt gemacht hat. Also dann bleibe ich lieber noch ein bisschen dran.
Ich habe gestern Abend den Spiegel aufgeklappt und da war ein Artikel über Chico, der exzellent war.
Ja?
Und ich will euch sagen, warum.
Ja.
Die haben eine ganze Seite lang ihn, also die haben ihn begleitet in Dortmund.
Alexander Osang?
Weiß ich nicht, aber gleichzeitig war auch...
In so einer kleinen Kirche in der Uckermark?
Und gleichzeitig war auch die Bild-Zeitung wohl vor Ort.
Ja.
Also es war so ein richtiger Presseauflauf. Und da hat er da sein Ferrari da vorgeführt und hat nochmal gesagt, dass er früher ein bisschen Probleme hatte.
Na,
und
ja.
Jetzt soll aber, und die vom Lotto haben ihm geraten, dass er doch bitte sein Maul halten soll und seine Identität nicht verraten und so. Und da hat er gesagt, ne, also es soll jeder wissen, dass ich es geschafft habe. Ne? So, und der mit dem Selbstverständnis geht er auch sympathischerweise
durchs
Ja. So, und das Faszinierende an dem Artikel, was ich echt clever fand, ist, die enthalten sich jeglicher Werte. Ne? Also normalerweise steht ja in jedem dritten Satz um Gottes Willen. Und dann sagt er noch, er hat da Top-Verwandte, die sein Geld verwalten. Und dann hat er jetzt erstmal da überall die Immobilien gekauft. Aber er vertraut den Leuten. Und da hat er ein bisschen zu viel bezahlt. Und hier die Designer-Klamotten mit Obert. Aber es war keinerlei Wertung. Den ganzen Artikel über. Ich habe wirklich mit der Lupe gesucht, nichts gefunden.
Mhm.
Und dann sind die letzten zwei Sätze, die treffen ins Mark. Weil die heißen... Er steigt am Ende, verabschiedet er sich von den Bildkollegen, steigt in seinen Ferrari und drückt aufs Gas. Und dann ist der letzte Satz, es klingt, als würde ein Gewitter aufziehen. Und das finde ich perfekt.
Das
so geht schon.
Das ist eigentlich gut, ja. Das und es ist wirklich, und es ist gerade die Referenz, weil kurz da, es ist nur wirklich, also so wie du das jetzt beschreibst, gar nicht so weit weg, wie von der tollen Reportage über Angela Merkels Leben nach der Kanzlerschaft.
Ja.
Jetzt gerade im aktuellen Spiegel, ganz toll. Das muss man sagen, das ist wirklich toll, weil...
Aber es klingt, als wäre man mit Chico trotz der Wertungslosigkeit kritischer umgesprungen als mit der Kanzlerin.
Das mag sein,
ja. Liebe Grüße, Alexander Osang.
Es ist überhaupt nicht kritisch, das ist alles egal. Das ist einfach nur interessant zu gucken, wie sie da so rumläuft und wie sie dann irgendwie so was bestellt da im Restaurant und wie sie dann zwischendurch, was ich sehr gut fand, ist, und das finde ich auch sehr sympathisch, dann hat irgendwie da ein Fotograf, offenbar auch ein renommierter Fotograf, sollte dann Bilder von ihr machen, wie sie da dann vor so einer kleinen Kirche steht und hatte einen persönlichen Bezug dazu und so, da kann man ja alles nachlesen. Und dann hatte der wohl so alles mögliche Fotografengedöns dabei, ne? Irgendwelche Blitzsachen und irgendwie noch so eine, wahrscheinlich irgendwie noch so eine große Styropor-Sache mit so einer Silberfolie drauf und was die halt so mithaben. Und das fand sie schon mal alles nicht gut. Und dann hat er dann gesagt, du musst, Frau Merkel, bleiben Sie genauso stehen. Im Hintergrund sieht man den Indian Summer. Ja, also da geht schon so ein bisschen der Herbst, die herbstliche Sonne nochmal da durch die, weiß ich nicht, Kiefern oder was da ist, so da durch. Und das, also es sieht wirklich toll aus, so kann man sich's vorstellen. Und dann hat Sivo gesagt, aha, toll.
Zero fucks given.
Nach dem Motto, komm, und man kennt das ja von Fotografen, der wird sich da zurückgehalten haben, aber dieses Lügen beim Fotografieren zu sagen, ey, das ist total super, ey, mach das nochmal mit dem Arm und so. Und jetzt nochmal hier und nochmal da, ey, super, sehr gut, wunderbar, fantastisch, ja. Und dass sie da wirklich einfach sagt, ich weiß doch selber, also es gibt keine Person, die öfter fotografiert wurde als ich. Ich weiß ganz genau, wie ich aussehe, egal ob da hinten die Sonne durch die Bäume scheint oder nicht. Jetzt mach dein Foto und fertig ist, ne? Du bist nicht Helinde Kölbel, verpiss dich.
Ja.
Aber was machen wir jetzt mit Chico? Also ihr wollt ihn jetzt weiterverfolgen.
Naja, wir müssen jetzt keine Rubrik draus machen, ne? Aber wir können
aber ich würde ihn nicht ignorieren.
Achtsam sein,
ja?
Wenn er wieder einen guten Stunt vollbringt. Ich würde beim Start.
Ich würde ihn nicht ignorieren, ehrlich
Meint
gesagt.
Ihr, Chico geht in den Dschungel?
Noch nicht.
Noch nicht, ne.
Wieso, noch nicht?
Naja, ja, stimmt, könnte auch gut sein, ne, dass er es einfach gut findet.
Ja.
Also aus Spaß?
Ja.
Klar.
Also gar nicht wegen Kohle.
Nee, da kann er nochmal die ganze lange Geschichte erzählen, wie er ein paar Zahlen getippt hat und dann gewonnen hat.
Das, was ich noch so gedacht habe, was bei Lotto Millionär natürlich, also ein Prinzip wird total ausgehebelt, nämlich das Prinzip Statussymbol. Weil ein Ferrari als Statussymbol, mal egal, ob man das jetzt als gutes Statussymbol oder schlechtes Statussymbol oder zu sagen, ich kaufe jetzt dies, ich kaufe jetzt das, ich bestelle jetzt 100 Taxen und so. Das ist immer ein Statussymbol, das zeigt, ich habe irgendetwas in meinem Leben so gut gemacht, dass ich jetzt mittlerweile das hier habe. Das ist ein Statussymbol,
ja,
also stellvertretend für meine persönliche, genau, ja, Leistung. Ja. Wenn das Statussymbol aber praktisch die Abbildung ist von Glück gehabt, dann funktioniert die ganze Psychologie hinter einem Statussymbol nicht mehr. Nicht mal dort. Weil man muss schon sehr hart ignorieren, dass man es praktisch mehr oder weniger im Wald gefunden hat, den Ferrari.
Ja, das stimmt.
Und den, ja, und deswegen, und das Statussymbol symbolisiert ja eigentlich etwas anderes und nicht, dass man Glück gehabt hat.
Ich habe jetzt auch noch nie gelesen, dass die Brüder Albrecht, ne, so von Aldi oder so, dass die jetzt irgendwie 100 Taxen bestellt haben, um zu zeigen, dass sie es geschafft haben.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Das liest man selten.
Liest man wirklich selten.
Ich möchte eine kleine Pferde-News noch sagen, weil wir dürfen, ne, in all dem Chico und...
Ist was mit Fix?
Chico Merkel...
Chico-Mania, Merkel-Mania.
Ne, wir haben da ja viele Leute zu besprechen und man muss aufpassen, Sex-Schamane, man muss aufpassen, dass man Fix nicht ganz vergisst. Und das mache ich jetzt einfach, indem ich einfach einen interessanten Fakt über Pferde einfach mal sage. Und das fand ich eine interessante Formulierung, hat mit Fix im weitesten Sinne zu tun.
Weil Fix ist ja das Seniorenpferd, was ich von dir geschenkt bekommen habe, zum Halbmarathonserfolg.
Ja, hat mir nämlich ein Nils hat mir geschrieben und der hat gesagt, Bezugnahme Fix, ne, im weitesten also Pferde-News. In der Pferdebranche gibt es interessante Sätze, hat er gesagt.
Ah.
Einfach interessante Formulierungen, die man gar nicht kennt, wenn man sich damit nicht so auskennt. So zum Beispiel für das Szenario, wenn das Pferd an der Scheiße von anderen Pferden schnuppert.
Ah,
wie das
okay.
heißt, im Fachjargon nennt man das Briefchenlesen. Das nennt man Briefchenlesen. Und jetzt kann man sich also auch vorstellen, wie Scheißen heißt. Scheißen heißt Briefchen schreiben.
Aber ist das bei Pferden so, dass die mit der Scheiße irgendwas einem sagen wollen?
Na, offenbar.
Oder was rauslesen kann?
Also sonst würden sie nicht dran riechen. Also es ist einfach nur so eine kleine Nebenbei-Sache.
Ja, wirklich.
Ja, kann man vielleicht auch übernehmen für sich selber.
Ja, meine Katzen riechen sich andauernd da am Pöter. Ne? Mhm. Und, also nee, das sollte ich jetzt nicht übernehmen. Ne?
Und hat er das nur am Po?
Ja.
Übrigens hast du in der letzten Folge gar nicht aufgelöst, warum du nur Kaltwasser hattest. Das haben mir Leute, haben mir das geschrieben.
Was, wirklich? Was
warum hatte denn Schmitty nur kaltes Wasser?
Du, weiß ich nicht. Irgendwann. Ja. Das Gute ist ja, wenn man in einer funktionierenden Nachbarschaft wohnt, dann gibt es auch immer die Kümmerer.
Ja.
Und da kann man sich drauf verlassen. Da weiß ich, die werden da jetzt irgendwie die Hausverwaltung nerven und irgendwann hast du wieder warmes Wasser. Also da war ich jetzt mäßig dran interessiert, warum das so ist. Danke an die Nachbarschaft.
Du sitzt auch selbst technische Probleme aus.
Ja.
Ist ja irre.
Ja.
Das ist verrückt, oder? Dass man einfach sagt, ja, irgendeinen wird schon stören. Mehr als mich.
Übrigens bin ich jetzt, ich bin Waschmaschinen-Influencer geworden durch eure Technik-Ecke, die ihr da reingeballert
habt. Ey, ich wollte dich eh fragen, weil irgendeiner hat zu mir gesagt, du hast dir doch erst eine neue Waschmaschine gekauft.
Nee, das stimmt nicht.
Was war denn das? Du hattest du nicht vor einem Jahr, hast du eine Waschmaschine gekauft?
Nee, das ist schon 2 Jahre her.
2 Jahre her, wo ist die denn?
Ja, die, nee, das kann ich nicht erzählen.
Wie, hast du die im Wald wiedergestellt?
Nee.
Wo hast du die hin?
Nein, das kann ich nicht erzählen.
Das musst du jetzt erzählen, weil die Leute haben mich das gefragt.
Nee, das kann er nicht erzählen.
Kann ich nicht erzählen.
Das kann er nicht erzählen.
Kann ich nicht erzählen.
Nein.
Glaub's mir.
Das geht wirklich nicht.
Na gut. Es gibt Sachen, auf die ist man nicht stolz.
Das gehört wirklich zu den Top 1 überraschenden Dingen, die ich über Thomas Schmidt in diesem Jahr gelernt habe.
Und hat er das nur am Po?
Also da war ich auch entsetzt. Selbst ich war da entsetzt.
Ja. Ich auch. Ich war auch entsetzt.
Ja.
Und die
aber das, also das, du machst hier den zweiten schlimmen Oktober auf. Also
nee, das ist aber, da muss ich aber auch sagen,
damit
aber
für den
Fortbestand dieses Projektes, Podcast.
Ja.
Habe ich auch ein Interesse, dass Schmidti das nicht erzählt. Das sind Facetten von seinem Charakter, die sind so hässlich. Die möchte ich nicht, dass sie diesen Podcast
aber
nachhaltig
beschmutzen. Habt ihr da keine Angst, dass ihr da investigative Leute aufschreckt, die also deren Job es ist, Sachen rauszukriegen?
Das kann man nicht rauskriegen.
Ja, das haben andere gesagt.
Ich habe das alle Spuren sind verwischt.
Ja. Okay.
Es gibt nur zwei Personen, die das wissen.
Ja. Und eine
Und das ist eine Drohung, Jakob.
Hä, nee, ich habe da kein Interesse dran, dass es publik wird, was du da getrieben hast.
So, also, es gibt eine Kickstarter-Kampagne, dass es bald ein Elden Ring-Brettspiel gibt. Spielt ihr mit?
Hä, was?
Wie? Ja, Elden Ring als Brettspiel.
Oh, das ist ja
noch schlimmer. Das ist also, noch schlimmer.
Wie hast du denn, wieso bist du jetzt Waschmaschinen-Entwickler? Also hast du Leute damit angesteckt?
Das ist ja, Sascha Lobo hat sich gleich dieselbe gekauft. Er hat mich angeschrieben, welches Modell und
aber
so.
Aber da muss auch, da hat man auch das Gefühl, da muss die Kohle auch irgendwie weg aus irgendeinem Grund.
Ja.
Also da denkt man auch, ich weiß nicht, ob das so Abschreibungsobjekte sind wie Ralf Schumacher, der sich mal einen Privatjet gekauft hat wegen die Steuer. Ja, vielleicht ist das bei ihm auch so.
Ja.
Überall, wo WLAN dran ist, kann er von der Steuer absetzen.
Nee, und ich kriege auch ganz viel jetzt geschrieben, wie ist es denn in Woche 2 nach, also ja, bist du immer noch zufrieden?
Bist
mit
du immer noch zufrieden?
Ja, keine Ahnung.
Ich warte auch noch ein bisschen, dann, bevor ich die
Worauf
kaufe.
Worauf denn?
Nee, dass du das erstmal ganz ausführlich getestet hast. Erst
ja, und ich wurde beschimpft, dass wir so räudig Werbung machen. Weil es natürlich für alle einigermaßen offensichtlich war, durch die genannten Produktbeschreibungen, was es denn, welche Waschmaschine es ist. Und das wäre ganz, ganz räudige Schleichwerbung.
Du hast doch diesen Monsterbetrag, den die Maschine
selber
bezahlt.
Ich habe den Monsterbetrag selber bezahlt. Wir stehen in keinerlei Verbindung zu dieser Firma. Es ist einfach alles wurscht.
Mhm. Naja. Also,
was habe ich gerade gesagt, Jakob? Klaas.
Wie heiße ich nochmal?
Nee,
wir haben beide unsere Nachteile.
Du warst im Schlummerland gerade.
Dazu sage ich den einen Satz, der immer passt, den habe ich von Jeremy Fragrance. Der hat gesagt, mach das, was richtig ist, das empfehle ich allen Menschen.
Das ist richtig.
Das ist gut, ne?
Ja.
Mach das, was richtig ist, das empfehle ich allen Menschen. Hat er gesagt, der Alte, der in seinem Stinkehemd.
Wir haben ja heute schon über Goodbye Deutschland gesprochen und du hast bei mir auch nochmal so richtig den Hype neu entfacht, als du uns erinnert hast an diese herrliche Robens-Geschichte.
Ja.
Und ich habe dann auch nochmal ein bisschen nachgeguckt und ich glaube, ich habe das geheime Rezept einer Folge entschlüsselt. Es sind in einer Folge immer drei Leute, die absolut mit dem Hammer gekämpft sind und die wirklich, ein Bild gesprochen, mit dem Auto mit 100 km auf eine Klippe zu rasen. Und das wird dann seziert und unterbrochen von Werbeblöcken. Und damit diese Sendung nicht so ein Geschmäckle kriegt, dass man selber auch als Zuschauer erkennt, dass man Spaß dran hat, Leuten beim Scheitern zuzuschauen,
ja,
gibt's immer, und die wird so punktuell reingewürzt, eine Erfolgsgeschichte.
Ich hasse aber auch Goodbye Deutschland
Folgen. Das ist das gesamte Rezept.
Ich hasse die Folgen, in denen es dann wirklich so Schicksalsschläge ist. Also immer, wenn
richtig,
da kommt,
nein,
hier Krankheit
weg. Ne?
Also,
möchte man nicht,
Man will ja nicht ernsthaft.
Exakt.
Aber ist mir auch nochmal eingefallen, in dem Moment, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ever,
ja,
ist ein junges Paar, irgendwo, wahrscheinlich aus dem Ruhrgebiet, ich weiß es nicht mehr, fliegt nach Curaçao. Ja.
Ja.
Irgendwo
bekannt für sie selber wahrscheinlich vom Likör.
Waren noch nie da.
Aber der Likör
haben aber
ist so
gelesen,
lecker.
Es wäre mega geil da. Und ihr Geschäftsmodell ist,
so,
sie wollen Touristenführer werden in Curaçao. Kennen sich gar nicht aus. Also selbst wenn ich irgendwie, also als würde ich jetzt nach Tokio und ich sage, ich bin jetzt hier, dann haben sie dort erstmal mitgekriegt, dass die da alle holländisch reden, weil das irgendwie
eine Kolonie
war und so. Und die können sie gar nicht. Dann kriegen sie mit, dass über Kreuzfahrtschiffe, die da landen, das ist das Monopol an Touristenführern. Und sonst gibt's das alles gar nicht. Und sie überreden dann mit so Handzetteln, die sie gemalt haben, ne, wo sie schreiben, hier sind Alex und Fine, ne, und wir sind jetzt hier Touristenführer, laufen sie über den Strand und machen mit Handzeichen, dass sie da jetzt führen würden. Und ich tippe, dass aufgrund des Kamerateams und mit der Überredungskunst der Redakteure sie einen armen Teufel gefunden haben, der gesagt hat, er macht mal eine Touristentour mit. Und dann mieten sie sich ein Auto, weil sie haben keins, müssen sie erstmal ein Auto mieten. Und dann packen sie den morgens um 10 Uhr da ins Auto hinten auf die Rückbank. Und dann fahren sie mit dem die Insel ab und haben aber gar keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Und immer wenn er eine Frage stellt, ist das richtig störend. Und das ist die perfekte Folge. Ich muss die mal raussuchen.
Das klingt gut. Das finde ich fast so, also das ist fast eigentlich noch frecher als die Frau, die gesagt hat, sie zieht jetzt in die große weite Welt, weil sie Meerjungfrau werden will.
Ich hatte das auch.
Aber wirklich auch eine sehr große Empfehlung, ist eine der neuesten Folgen, und da geht es darum, dass eine Mutter mit ihrem Sohn und dessen Frau, hochschwanger in Klammern, auf Mallorca etwas ausgemacht, was dort eindeutig fehlt. Sie hat gesagt, sie war im Urlaub auf, sie sagt auch immer Mallorca, sie war im Urlaub auf Mallorca, hat da ihr Herz verloren an die Insel und so, und ist ja auch so herrlich. Und hat gesagt, sie ist da so rumgelaufen und hat gesagt, hier kann ich ja gar nicht mal eine richtig leckere Currywurst essen. Ist dir aufgefallen, als Marktlücke. Also Marktlücke erkannt, Gefahr gebannt. Hat gesagt, ich mache jetzt hier auf ein sogenanntes, und das sagt sie auch ganz oft, Pfälzer Stübchen. Ich mache ein Pfälzer Stübchen. Und dann hat sie ein Restaurant, ein ehemaliges Sushi-Restaurant gemietet, da Pfälzer Stübchen dran geschrieben und dann den Plan dort, Bratwürste zu verkaufen an Leute, die auch diese Lust haben. Sie sagt, selbst wenn ein Millionär kommt, der will auch mal eine Bratwurst essen. Und dann kommt er zu mir. Ist egal, jeder isst gern Bratwurst. Selbst ein Millionär isst auch mal gern eine Bratwurst. Und das ist das ganze Konzept. Und dann gibt es die beste Szene aller Zeiten. Sie sitzen kurz vor der Öffnung am Tisch zu Hause und machen, das ist ja klar, in der ganzen Aufregung, verwechselt man manchmal so ein bisschen so die Gründersteps, ne? Also man mietet erst, macht Pfälzer Stübchen außen dran und erst dann sagt man mal so, jetzt gucken wir mal, jetzt haben wir die erste Bestellung vor der Brust beim Metzger. Wie viel Geld muss man eigentlich verdienen, damit das Pfälzer Stübchen nicht in 3 Monaten uns alle komplett in die Insolvenz reißt? Mhm. Und das machen die auf so einem Zettel, schreiben, oh, 5.000 Euro die Bestellung, Miete, 3.000 Euro. Und dann kommen so 7.000 Euro im Monat. Und dann sagt die Redakteurin so, ja, und ist das denn realistisch? Und dann gucken 4 Leute, Bass erstaunt. Und das ist natürlich herrlich.
Kennt ihr, also,
da kommen Zweifel auf, muss man sagen.
Nur noch zum Abschluss, noch eine Knallerfolge. Kennt ihr den schwäbischen Bodybuilder, der eine Metzgerlehre hatte und auf die Idee kam, er muss seinen weltberühmten Schinken, den er nie wirklich gemacht hat, aber in der Lehre mal davon gehört hat, den weltberühmten Schinken nach Kanada importieren und da in der Garage einen großen Schinkenofen installieren und da seinen Schinken machen. Und das Geile ist, der Typ sieht komplett aus wie ein Freak, ne? Also so ein Ex-Bodybuilder, und redet aber so schwäbisch und erzählt er die ganze Zeit von seiner Maultasche und von seinem, ich kann es nicht nachmachen, ne, aber von seinem Schinken. Und da hat er so einen riesen Heizkessel, wo er den Schinken da in der Garage auf. Es ist grandios. Man muss diese Folgen ergoogeln.
Ja.
Vielleicht kriegen wir auch einen Service und die sollen uns von Goodbye Deutschland einfach schicken, wo ja. die Folgen waren, dann können ja. wir das.
Gibt es da nicht ja. so eine, wie vom SZ-Magazin, gab es doch immer so die 100 besten Filme der Welt oder so. kann man da nicht so eine Liebhaber-Collection machen? Ja. Die 100 besten Folgen ja. irgendwie in so einer Box mit so einem silbernen Einschlag, oh, irgendwie, dass man sich
Schuber.
Die, ja, dass man eher in so einen Schuber, dass man sich ja. die auch fein ins Regal stellen kann, neben die Bücher, weil man halt genau weiß, man ist einer von denen, die genau wissen, was das alles wert ja. ist. Das ist so kulturhistorisch, wäre das doch die nächste Nummer. Was will man denn noch mit DVDs, wo dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Almodovar, es interessiert doch keinen.
Ich finde, es sollte so Reklamhefte geben zu den einzelnen Folgen.
Ja, Begleitliteratur.
Begleitliteratur.
Ja, ja. Zusammenfassung teilweise auch.
Wisst ihr, was der größte Cringe ist, der mir dieses Jahr passiert ist?
Das mit eurem, wir
Nein,
tippen da die Worte.
Eine Sache nur noch mal, ganz kurz, ja. wenn ich kurz noch mal einhaken darf zum Thema. Weißt du, woher ich eigentlich weiß, dass hier so eine Art Feueralarm war? Hm? Weil ich ein Foto von Jakob gesehen habe, wie er hier auf dem Parkplatz steht mit seiner Kaffeemaschine in der Hand.
Mhm. Ja, man musste doch
hast
das retten, was einem am wertvollsten ist.
Hast du den Mokka-Master mit rausgeschleppt ja. und hattest den 1,5 Stunden auf dem Arm?
Ja, weil ich hab so durchs Büro geblickt, hab gedacht, was ist hier? Scheiß Computer, der scheiß Server. Ja, aber die Kaffeemaschine, die gehört ja wirklich mir. Die nehme ich mit raus.
Du hast die wirklich, also ja. die ist riesig, ne?
Ja.
Das hat er wirklich
gemacht. Was mir am meisten am Herzen liegt, habe ich überlegt.
Ja.
Ja. Du warst ja nicht da, klar. Du warst ja in München, ne?
Mhm.
ja. Also, das schlimmste Cringe dieses Jahres war folgendes. Also, ich hatte am Wochenende so ein bisschen Zeit und dann bin ich durch meinen Lieblingskiez in Mitte so geschlendert. Da hole ich mir meinen Kaffee und dann glotze ich da so rum. Ne? Und wie das sich einfach gehört als cooler, hipper Großstädter, da haben wir alle dieselbe völlig überteuerte, aber sehr gut riechende Handseife. Und die wird dann in so einem extra Laden verkauft. Das ist alles, ist da hip, cool und geil, ne? Und dann kauft man, die ist Schweine, es macht alles keinen Sinn, aber die riecht halt gut. Dann bin ich in den Laden rein, allein weil es da so gut riecht. Und dann habe ich durch 2 falsche Sätze, ich weiß eigentlich, dass es diese Gefahr droht, aber ich habe die schon bei anderen beobachtet und wusste, dass es wichtig ist. Man geht rein, sagt, ich hätte gerne diese Seife, und dann sagt, muss man immer Nein sagen und dann ist man mit der Seife wieder raus. Wenn man da 2-mal falsch abbiegt, passiert einem Folgendes, und es ist mir selber passiert. Dann führt einen eine Frau zu einem Waschbecken und demonstriert dann die Seife. Und das geht so. Dann
wie man die Hände wäscht?
Pass auf, die macht, warmes Wasser an und dann nimmt die was von der Seife in ihre Hand, nimmt dann die meine Hand und seift die ein.
Ach du Scheiße.
Die hat dann angefangen, meine zittrige Hand so einzuseifen.
Ach, furchtbar.
Und ich stand da, es war wie eine Out-of-Body-Experience. Und ich dachte so...
Vor allen Leuten.
Ich war wirklich bass erstaunt. Ich habe geglotzt und die hat dann da geseift und so. Und hat gesagt, gucken Sie mal hier, was das für eine feine Schaumbildung ist und so. Und ich wusste einfach nicht...
Eine Schaumbildung?
Ja. Und ich kannte die Seife, ich habe 10 Stück.
Es ist doch nur Seife.
Ich wollte einfach nur die scheiß Seife kaufen. Und dann hat die da meine Hand eingeseift. Das war die unangenehmste Situation wirklich seit Jahren.
Aber das ist ja viel zu intim.
Es ist extrem intim gewesen. Es war intimer als eine Massage.
Es ist intimer, als wenn sie vor allen Leuten der Hose runtergezogen hätte und deinen Popo einmassiert hätte.
Das war das ungefähr das Gleiche, ja.
Ja, es ist wirklich, es ist extrem intim.
Und der, also es gibt's doch nicht, der hat meine Hand eingeseift.
Ich werde zu Staub zerfallen.
Was macht man in so einer Situation?
Ja, vor allen Dingen hast du eine saubere und eine stinke Hand. Danach.
Also es ist jetzt auch nicht so, dass eine Hand bei mir immer nach beide Hände nach Scheiße riechen und die dann Gott sei Dank eine eingeseift.
Was hast du denn gesagt, während du da eingeseift hast?
Nichts. Mir hat's die Sprache verschlagen. Ich habe gestarrt.
Aber du hattest so bestimmt eine Jacke an.
Ja, ja, ja.
Und dann hast du so...
Die hat das alles so hochgeschoben. Die hat so was bei meinem Pulli so.
Die hat dir das hochgeschoben?
Ja.
Und hattest du dann nicht trotzdem eben auch vom... Die hatte dann auch eine nasse Hand. Hattest du nicht so einen nassen Rand am
Nein, das hat sie professionell gemacht.
Oh, ist das schlimm.
Die kannst du verklagen.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja.
In Amerika drüber hätte ich jetzt 1 Million gemacht. Hätte ich schon verklagt.
Handwascht, Chico.
Ja.
Das ist ja, ja schlimm.
Schrecklich.
Ey.
Aber was hättet ihr da gesagt?
Ja, gar nicht in solche Läden gehen. Das wäre schon was mal der erste Schritt.
Ja, das ist die gerechte Strafe, dass du da überhaupt reingegangen bist. Ganz ehrlich.
Mit deinem Cappuccino bist du da reingelatscht, ne?
Wir kaufen Handwaschcreme bei, wie heißt das, Milsana.
Ja. Ja.
Bitte nicht zuschicken. Bitte nicht zuschicken.
Was ist das?
Meine satirische Überspitzung, bitte nicht zuschicken.
Diese Firma, die, also so, ist das bei Lidl oder wo gibt's das?
Gibt's überall.
Ja.
Rossmann, DM, überall.
Da
oben drauf
kaufen wir das.
Ist ja richtig.
Da kaufen wir das.
Ja, Klaas, nur weil ich unterwegs war, um dein Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Da guckst du nämlich.
Ich möchte keine Seife.
Nein, das war nicht, das habe ich woanders her gekauft.
Ach, wirklich?
Mhm. Ja.
Okay.
Warum machen wir uns denn jetzt eigentlich so einen Druck, dass wir uns so Weihnachtsgeschenke da machen müssen? Oder können wir einfach sagen...
Hab ich ja gar nicht. Ihr könnt ja auch mit leeren Händen dastehen. Ist ja gar kein Problem. Ist ja gar nicht schlimm. Ihr müsst ja gar nichts schenken. Ihr könnt dann gerne den schlimmsten Satz sagen, den man in der Weihnachtszeit manchmal sagen muss. Ist der absolute Horror. Man kriegt dann so unerwartet was schon zu Weihnachten geschenkt. Und dann sagt man, oh, jetzt habe ich ja für dich gar nichts. Oh, da zieht's einen richtig innerlich alles aus. Und dann muss der andere so, das ist ja dann, wie du sagen würdest, so ein Theaterstück. Dann sagt man, oh, jetzt habe ich ja für dich gar nichts. Dann sagt der andere, ist ja auch gar nicht schlimm. Aber in Wirklichkeit findet man es schlimm. Und dann sagt der andere mal, ja, aber ich kann dich ja dann mal zum Essen einladen. Ja, ja, ja.
Das sage ich nie.
Nee.
Dann gibt es schnell ausgedruckte Gutscheine.
Oder so, man sagt, ich habe das vergessen nur zu Hause, ne?
Ja.
Ja. Nee, aber du, macht euch da keinen Druck, aber ich habe da schon.
Wollt ihr einen Gutschein von mir?
Auch teuer.
Ich könnte euch anbieten,
nee,
da sind Gutscheine.
Will ich nicht, nee. Finde ich schade. Ich werde auch, wenn wir hier unsere Weihnachtsfolge, ich werde 1000% ehrlich auf die Geschenke reagieren. Ich mache das nicht mehr mit.
Auf welche Geschenke?
Ja, auf eure für mich dann.
Ja, aber wenn es gar keine gibt,
dann werde ich auch ehrlich drauf reagieren, wenn es kein Geschenk gibt. Ja.
Okay.
Weiß nicht, ob ihr, wie ihr mit Enttäuschung
also ich, umgeht. Ich habe jetzt noch ein paar Tage Zeit. Ich muss ja morgen wieder weg.
Du kannst mir auch was aus München kaufen. Du weißt, dass ich gern beim Dallmayr bin. Alles, was die verkaufen, mag ich. Mal kleiner Tipp. Und gegenüber ist so ein Uhrenland, da mag ich auch alles. Da kannst du mich nicht beleidigen.
Nee, da werde ich aber nicht hingehen. Nee, ich habe schon, für Schmitti weiß ich schon.
Aber du darfst uns nicht wieder, also das war ein tolles Geschenk, aber du darfst uns nicht nochmal eine Milka-Schokolade mit so einem gefalteten 20er uns schenken. Das geht nicht nochmal.
Weiß ich gar
nicht.
Nicht
nochmal
hab ich euch das mal geschenkt?
Ja, ja.
Das war toll.
Hab ich noch.
Das weiß ich nicht mal mehr.
Da hast du so eine Milka schon, hast du einen 20er ganz schön als Schmetterling gefallen.
Stimmt, ja, jetzt fällt mir das wieder ein.
Da habe ich richtig drüber gefreut.
Ja. Naja, mir wird schon noch was einfallen. Ja.
Ja.
Ja, nee, doch. Also, da kommt schon noch was.
Oh, Leute, ey.
Ja.
Es ist nächste Woche, feiern wir schon Weihnachten, ne?
Ja.
Das wisst ihr.
Ja.
Es hat vielleicht schon auch jemand zugesagt. Aber es gibt noch, da müssen wir Transparenz offensiv. Ich habe mir gewünscht, dass Henning Krautmacher Stille Nacht auf Kölsch uns einschickt.
Ja,
ne?
Was und?
Ja, und da ist es wirklich so, aus privaten Gründen geht das nicht. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und deswegen muss ich meinen Wunsch ein bisschen umwidmen. Okay. Ich wünsche mir einfach, dass ein berühmter kölscher Musiker eine berühmte Culture-Musiker uns das schickt.
Ja, also
kann andere auch.
Kann
sein.
Auch von der Blackfish sein.
Oder eine Blackfish oder Brinks. Oder, ich bin großer Brinks-Fan.
Oder Wise Guys.
Nee, die sind nicht Culture-Musiker.
Aber die sind doch da auch.
Nee, aber die also das würde mich ärgern, wenn die das schicken. Das würde mich wirklich ausdrücklich ärgern. Aber
wenn Bernd Stelter da jetzt
auch. Nein, das würde mich auch ärgern.
Ja, also, jetzt die Gefahr ist doch viel zu groß.
Nee, aber von Brinks könnte
aber
ich sagen.
Aber Bernd Stelter wäre doch auch schön.
Nein, würde mich ärgern.
Ich habe drei Haare auf der Brust. Ich bin ein Bär. Ich ziehe sie jeden Tag und es werden auch nicht mehr.
Da würde ich mich sehr ärgern.
Das ist Bernd Stelter.
Aber das möchte ich nicht. Der soll es nicht schicken.
Naja.
Nee, da würde ich mich ärgern. Aber von Brinks fände ich gut.
Ja.
Ja.
Und zur Not, wenn gar nichts mehr hinhaut, dann singt es einfach Michael Simmerzidis, oder?
Das ist auch okay, das fände ich auch okay. Ja.
Also wenn wir jetzt niemanden finden, dann soll Michael Simmerzidis Stille Nacht, Heilige Nacht für uns singen.
Unser
oder?
Lieber Aufnahmeleiter aus Köln,
ja.
Lange Jahre an eurer Seite verbracht.
Ja, vielleicht kriegen wir das ja noch hin, dass er das macht.
Nee, aber von Brinks fände ich gut.
Ich muss jetzt los, ey. Ich muss Geschenke besorgen.
Wie, du bist jetzt los?
Was wollt ihr denn? Hast du einen Tipp, Klaas?
Hä?
Wie, was wollen wir denn?
Das ist doch nicht der Sinn von Schenken. Da, wenn wir, was wir wollen,
können
wir
mal nachfragen.
Was wir wollen, können wir uns aber selber kaufen. Das muss uns überraschen.
So ist es.
Weil ich habe was für Klaas zum Beispiel, wo er weiß nicht, dass es das überhaupt gibt. Und er weiß nicht, wie es sein Leben für immer verändern wird. So viel sei gesagt.
Ich kriege wahrscheinlich einen Fusselrasierer.
Du weißt doch, dass es es gibt.
Ja, jetzt. Zufällig.
Ja, genau. Ja. Ja, weißt du, aber das kennst du nicht, was ich dir schenke.
Wirklich?
Nein, das kennst du nicht, nein.
Würde ich mich darüber freuen?
Ja. Das wäre auch ganz anrührend. Das wäre ein ganz anrührender Moment. Aber jetzt sicher als nächste Woche.
Meinst du, ich weine dann?
Da die ZuhörerInnen werden, während sie das hören, werden die weinen.
Aber ich bin ja manchmal auch schon nah am Wasser gebaut.
Exakt, und du wirst auch weinen. Das würde dich richtig umhauen.
Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Weihnachtsshow hier.
Also wir werden hier, der Grinch wird uns, sagen wir mal, emotional am Boden halten. Kannst du dich bitte nächste Woche als Grinch verkleiden?
Du bist doch, warum bist du ein Halloween-Fan? Du bist eigentlich Feiertags-Fan.
Ja.
Ja, aber Halloween,
du bist auch Oster, hast du auch eine
Halloween,
Dekoration.
Ja, warum denn Halloween? Weil man sich da einen Nagel in den Kopf stecken kann und so.
Ja.
Deswegen findet er das gut.
Er kann sich auch einen Weihnachtsnagel in den Kopf stecken, ist mir doch egal.
Aber sag mal, wär's nicht wirklich schön, wenn du nächste Woche mit so grünem Fell kommst nächste Woche?
Ja, du. Sehr schön. Schauen wir mal, muss man drüber nachdenken. Gilt das als Geschenk?
Das würde als Geschenk gelten. Wenn du wirklich dich so verkleidest, aber so professionell wie bei Heidi Klums Halloween-Party. Mhm. Wenn du praktisch in so einem sehr aufwendigen und auch überaus aufwendig, dafür, weil man das ja gar nicht sieht. Das sehen ja nur wir beide hier. Ist ja nicht mal eine Fernsehsendung. Wenn du dich wirklich so 2-3 Stunden in die Maske setzt und hier auf den Hof läufst. Als perfekter, giftgrüner Grinch.
Aber ihr akzeptiert auch andere Geschenke zur Not, ne?
Würden wir. Aber okay. Wenn du jetzt schon mal sagst, mir fällt nichts ein, dann wäre das eine Sache, wo man sagt, das ist ein bisschen Organisationsaufwand, ein bisschen Geduld brauchst auch. Und da würde ich mich aber drüber freuen.
Okay. Vielleicht fahre ich jetzt aber einfach ins KDW und da greife ich dann irgendwo zu am Krabbeltisch und weiß, ich habe einen Treffer für Jakob.
Wie so ein Krabbeltisch, als Schmitty.
Warte mal, wir müssen uns noch mal eine Sache, ich habe ab und zu noch ein paar Checker-Fragen bekommen.
Ja.
Die habe ich aber jetzt noch nicht so richtig recherchiert, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen. Es ist wirklich ein Phänomen und zwar sind es zwei Fragen. Eine kann ich, glaube ich, beantworten. Geht beides um Rentner. Die andere weiß ich auch nicht so richtig. Mhm. Es ist einmal die Frage, das ist eine Frage, die öfter schon mal wieder aufkommt, keine Sache, die noch nie irgendwie in Frage gestellt wurde, aber ich finde es doch auch irgendwie interessant, warum Rentner wirklich immer dieses Beige tragen.
Warum? Stimmt, warum eigentlich?
Warum machen das Rentner?
Ab wie vielen Jahren hat man auf einmal so, ist man richtig geil drauf, das zu tragen?
Warum haben die so eine, also Eierschalenfarben, grau, hellgelb, also warum sehen die alle aus, wenn die gleich auf Safari gehen? Was ist der Grund? Also wollen die praktisch uns mit ihrem Altsein nicht weiter belästigen und wollen einfach im Stadtbild verschwinden, dass sie so vor so einer dreckigen Wand einfach nicht mehr auffallen?
So Stadtcamouflage praktisch, ne?
Stadtcamouflage, wollen die praktisch einem das Gefühl geben, es gibt gar nicht so viel Alte?
Also die Taschen brauchen sie auf jeden Fall, damit sie einen Kamm verstauen können, dann so ein Plastik-Euro für einen Einkaufswagen und einen Block und einen Kuli. Das hat jeder Rentner dabei, das ist so.
Genau. Aber warum diese praktisch angefangen bei den Mephisto-Schuhen und dann geht's nach oben in dieser selben Farbe? Ja. Was ist der Grund?
Ich glaube, ich könnte Rentner mal Bezug nehmen auch und uns die Antwort schicken.
Ja.
Also meine Vermutung wäre, dass die auf gar keinen Fall riskieren wollen, dass sie verkleidet aussehen. Also dass sie zu flippig daherkommen oder so ein bisschen so.
Oder ist das auch grauer Star? dass man einfach sagt.
Ich glaube, die wollen einfach in der Landschaft verschwinden.
Baywatch so, Berlin so sucht den grauen Star. Bewerbt euch jetzt.
Nein, aber wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich habe beispielsweise Großeltern oder Eltern, je nachdem wie alt ihr seid, die auch so immer so, die immer so beige angezogen sind, dann geht doch mal bitte mit dem Handy zu denen hin und, und nehmt mal bitte eine Erklärung auf.
Also, wir spielen das hier ab, wenn die für uns schlüssig erscheint.
Genau, wir spielen das hier ab, wenn euer Opa oder eure Oma das gut erklären kann, warum man diese Klamotten trägt, weil wir kapieren das nicht.
Okay.
Und die zweite Sache, die ich aber, glaube ich, kurz erklären kann, weil da habe ich eine Theorie zu, ist, warum Omas manchmal lila Haare haben. Also sonst sehr unflippige Omas, die also ganz normal aussehen, haben aber lila Haare. Mhm. Da habe ich eine eine Theorie zu.
Bist du auch vom Fach?
Ja, ich glaube, dass das zusammenhängt mit so sogenanntem Silbershampoo und vielleicht auch mit einer Tönung, einer Silbertönung. Und das ist oft, also ist meine...
Was ist ein Silbershampoo?
Silbershampoo ist zum Beispiel, um graue Haare silbriger und glänzender erscheinen zu lassen. Oder auch ein Gelb...
Also die planen gar nicht eine lila Farbe.
Nein, nein, ein Gelbstich beispielsweise aus den Haaren herauszunehmen. Ah. Ja. Oder überhaupt... So ein bisschen die Haare zu pflegen in dieser Hinsicht, dann macht man das mit komplementärfarbenem Shampoo. Ah. Und das ist lilanes Shampoo.
Ah.
Und es gibt aber auch lilane Haartönung, die praktisch so ein bisschen das Gegengewicht zur Gelbstichigkeit herausnehmen soll, was sich im Farbkreis praktisch gegenüberliegt. So, ich kann mir vorstellen, dass das einige Friseure irgendwann mal nicht richtig kapiert haben und einfach zu weit gegangen sind und dann war es bereits lila und dann hat der Friseur dieser einen ersten Oma, bei der das passiert ist. Patient Zero, da hat der Friseur das gemacht, was Friseure immer machen, nämlich den Leuten das Ergebnis schön geredet.
Ja.
Und dann hat dieser Friseur gesagt, das ist ganz normal, genau so sollte es sein. Sie haben jetzt leicht lila stichige Haare.
Sie sehen 30 Jahre jünger aus.
Sie sehen 30 Jahre jünger aus. Sie sehen überhaupt nicht aus wie jemand, der hier mit zwei Hunden am Alexanderplatz vorm Brunnen sitzt.
Ja.
Das ist ganz normal und sie sehen aus wie die Queen. Sie haben jetzt lila Haare, aber das wird das Ding. Und diese Oma, die das bekommen hat damals als erstes, war vielleicht meinungsstark und angesehen in ihrer Oma-Clique.
Ja.
Und dann haben sich die anderen Omas in der Straße und im Haus, wo die wohnt, an ihr orientiert.
Ah, sehr gut.
Und dann war sie wie Influencerin wider Willen und hat ein Missverständnis in die Welt getragen. Und das wiederum hat sich exponentiell auf alle Altenheime Deutschlands und der Welt weitergetragen und wurde irgendwann so eine Art, irgendwann...
Coronavirus auf dem Kopf.
So ähnlich ist es.
Ja. Und, Haarpandemie.
Und irgendwann haben die Leute praktisch das nicht mehr als Fehler wahrgenommen, sondern dann ist der Fehler war zum so. Ideal geworden.
Ja, ja.
Und dann wurde darauf hingefärbt. Und so hat sich eine ganz neue Szene entwickelt praktisch. So entsteht letztendlich Mode. Das ist ja alles unerklärlich.
Boah, ich freue mich gerade extrem für den Hörer oder die Hörerin, die diese Frage gestellt hat, weil das ist eine so befriedigende, allumfassend auch irgendwie schlüssige Antwort, dass ich wirklich sagen muss, top class.
Ja, deswegen sind wir Checker, ne?
Ja. Zu Recht, muss man sagen. Ja.
Und wenn wir uns nicht zu helfen wissen, dann brauchen wir eure Hilfe. Das heißt, schnappt euch eure Oma, euren Opa und die sollen jetzt erklären, warum sie immer aussehen wie so Löschpapier.
Ja. Wie Toffifee.
Ja.
Ich bin heute, muss ich sagen, jetzt mal ein persönliches Wort von mir, richtig enttäuscht von euch beiden. Ich merke einfach heute an dieser Podcast-Aufnahme, dass ihr an mir persönlich als Mensch kein Interesse habt. Ich war letzte Woche bei Wer weiß denn sowas, habe ich meinen allerersten TV-Auftritt.
Reicht es nicht, dass es im Fernsehen läuft?
Vom Schmuddelsender ProSieben. Da ist es wirklich, erstmalig ruft die ARD und ich habe Jahrzehnte auf diesen Tag gewartet. Und da ruft die ARD, vielleicht war es auch einfach mein Freund Kai Pflaume, der jetzt gesagt hat, aus Mitleid lädt er mich da mal ein. Ist aber egal. In der ARD bin ich da zu sehen, hab da meinen TV-Auftritt in einem Quiz. Und wir reden hier über die Vorbereitung und wir machen uns hier einen Kopf. Und ihr habt mich ja noch richtig praktisch in die Depression reingequatscht.
Hast du auf unsere Tipps gehört?
Gibt nicht eine Frage mal zu mir.
Doch, hast du auf die Tipps gehört, die wir dir gesagt haben?
Also,
kein Gewese machen, Kekse schenken.
Ich wollte ja eigentlich dem ganzen Publikum Kekse schenken.
Das haben wir dir aber verboten.
Und ich wollte Kai Katzenzungen schenken.
Haben wir dir auch verboten.
Und da habt ihr gesagt, nein, da machst du dich so im Mittelpunkt, das ist alles peinlich und das ist verboten. Ne?
Ja, weil du deine Berühmtheit überschätzt.
Ja.
Ja, und? Hast du drauf gehört?
Nein.
Hast du das alles gemacht?
Ich habe denen ganz viele Kekse geschenkt im Publikum.
Oh nein.
Ich habe Kai Pflaume seine Katzenzungen gegeben.
Oh nein.
Ich habe da die Kekse verteilt.
Oh
Gott. Erstmal auch so zum Anfang der Sendung. Direkt.
Also ich hab
die Steady-Kamera kam da so rangeschossen. Da war was los im Studio, ne?
Oh, bist du aufgestanden? Bin aufgestanden. Durch die Reihen. Und in der Regie sagen sie einfach nur, warum läuft das Arschloch jetzt rum? Wir haben doch keine Zeit. Ja. Ey, wer ist das überhaupt? Den kenne ich nicht. Ja.
Und hast du dann vorher immer mit deiner Tüte dann da so gestanden und musstest dann immer den Aufnahmeleitern sagen, nee, die Tüte muss ich mit reinnehmen. Und
exakt, so war es.
Ja. Ich habe dann immer gesagt, sollen wir die irgendwo hinstellen? Nee, die muss ich mit reinnehmen. Ja,
exakt. Und ich habe sogar vor der Sendung habe ich alle Marken selber abgeklebt, weil ich einfach alle Gründe ausschließen wollte, das rauszuschneiden. Weil wenn die gesagt hätten, ja, wir sind ja hier in der ARD, da stand Balzen drauf und was weiß ich, Sarotti von den Katzenzungen, dann hätte ich so sagen müssen, ja, okay, das müsste jetzt halt rausschneiden. Aber da habe ich alles abgeklebt.
Und haben die dich
gehabt? Also die Folge kommt am 15.12. Am 15.12. kommt die, das ist schon nächste Woche.
Pfeife schneidet das raus.
Oder kommt die am 17.12.?
Am Samstag?
Nee, am 15.12. Am 15.12. kommt die Folge. Ich gegen Tommy Schmidt. Ich habe gequizt. Frag mich, mit wem ich gequizt habe. Jetzt frag mich zu diesem scheiß Quiz, jetzt reicht's mir
Ich
aber.
Möchte was anderes wissen. Ich frag dich da was. Hat Elton dich stellvertretend für uns die ganze Zeit gehasst?
Also, Elton hat mich, liebe Grüße, durchgängig gehasst, aber da habe ich aber auch noch nicht Hallo gesagt. Also Elton hat mich wirklich inbrünstig, glaube ich, gehasst.
Ja.
Es gab eine Situation, liebe Grüße, lieber Elton.
Dann möchte ich sagen, vielen Dank, lieber Elton.
Da stand ich im Flur und habe einfach ein bisschen nett mit dem Tommy Schmidt geplaudert, mit Kai. Und dann kam aus der Garderobe so Elton raus, hat gesehen, dass wir da stehen und ist wieder rein.
Ja, sehr gut. Ja. Besser kann man es nicht machen.
Da habe ich gesagt, dann habe ich den Elton aber auch natürlich begrüßt. Na Elton, freust du dich, uns zu sehen? Bist du gut drauf? Und dann hat Elton gesagt, ja.
Finde ich alles sehr gut, muss ich wirklich sagen.
Aber also, ich war froh, ich habe mit dem Hoeker gequizt.
Ja.
Und der war wahnsinnig nett. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Der ist wirklich sehr, sehr schlau.
Meinst du, dass Elton gesagt hat, das kann der Hoeker machen mit dem?
Glaube schon, ja.
Ah, das fände ich auch gut. Mhm.
Glaube ich schon.
Ja. Also da muss ich wirklich sagen, also Elton kenne ich ja nun sehr lange schon und so. Wir sehen uns immer mal wieder über viele, viele Jahre nun schon. Und da muss ich sagen, also auf den kann man sich verlassen in den wichtigen Situationen. Und ich finde es total nett, dass wenn wir beide wirklich keine Zeit haben, dass jemand da ist, der den Lund ätzend findet.
Ja.
Da so war es, ja.
Nicht gut.
Ja.
Ja, nee, und
warst du geiler als der Typ von Gemischtem Hack da?
Hast du gewonnen? Sag das doch, kannst du direkt spoilern.
Weiß man doch noch nicht. Nein, das wäre doch
Fernsehung. Aber das wäre doch gut, das einfach zu verraten.
Nö, finde ich gar nicht gut, ne? Weiß man nicht. Vielleicht hab ich euch auch zu Tode blamiert. Vielleicht bin ich erstmalig auch rausgeflogen, weiß man ja nicht. Vielleicht habe ich nichts gewusst, man weiß es nicht. Wird man sehen.
Also ich habe eine Nachricht bekommen darüber, über deinen Auftritt. Und da wurde mir gesagt, dass es also ich sage mal so, wenn Kai Pflaumes Cringe-Alarm angeht, dann ist mehr passiert als einfach nur ein Megafon in der alten Kiste.
Es gab eine Sache, die, also es ist schon so, es sind zwei Sachen mir passiert, wo ich hoffe, dass sie das rausschneiden noch.
Kai Pflaumes, also der kam gerade vor. Der kam vom Elevator Boys Dreh aus New York.
Ja, und ich habe
hat sich dann für dich geschämt?
Ich habe eine Sache gemacht, wo ich mich so hab einfach vom Moment der guten Laune hab sehr tragen lassen. Das war peinlich, ja. Das war wirklich peinlich.
Hast du probiert praktisch Stage Diving zu machen mit Leuten, die in erster Linie mit Rheuma zu tun haben?
Nee, aber so ähnlich.
Lieber Kai, falls ihr das rausschneidet, könnt ihr uns das zuschicken.
Hast du mehreren Leuten bist du so durch die so am Publikum vorbeigerannt wie Ricky früher und hast du High Five gemacht und dabei drei Hände gebrochen?
Nee, ich habe
hast du Sport gemacht mit keinem Frauen?
Nein, ich habe
einarmige Liegestütze.
Nein, das beherrsche ich ja gar nicht. Nee, ich habe einmal was mit einem Stuhl gemacht, das war sehr peinlich und ich habe einmal mich peinlich gefreut, glaube ich. War eine Spur. War peinlich.
So ein Bäckerfaust?
Nee, peinlicher alles. Nee, das muss man sich dann anschauen.
Oh nein, aber du hast nicht die Joko Winterscheid Breakdance gemacht oder sowas?
Nee, das nicht, nee. Aber ähnliche Peinlichkeit. Es war mein erster es war der erste Auftritt außerhalb des schützenden Kokons des Schnitts, wo man einfach nach einer Sendung sagen kann, das kommt aber hier rausgeschnitten. Konnte ich ja nicht sagen.
Du sprichst immer von deinem ersten Auftritt. Das klingt das so, als würdest du jetzt da auf Tingeltour gehen. Willst du jetzt durch die Lande ziehen als so Edelgast oder was in deinem Kopf?
Weiß ich jetzt, nee.
Ist das irgendwie so ein Karriereziel jetzt?
Also ich würde zu Wer wird Millionär als normaler
Warum
Kandidat
die dich nehmen?
Das würde ich wohl machen.
Da muss man ja Auswahl
mit dem Herrn Jauch und so. Mhm. Ich dann sagen, aber Herr Jauch, Sie sind ja ein verrücktes Huhn.
Du könntest praktisch beim normalen perfekten Dinner mitmachen.
Ja, würde ich machen vielleicht. Nee, aber ich würde auch nicht meine Wohnung zeigen zum Beispiel.
Aber normal ist, das ist witzig, wenn die einem sagen, für Promi-Dinner sind sie nicht bekannt genug.
Ja, das kann sein.
Das wäre schon witzig.
Ja. Nee, aber es gibt sonst eigentlich keine Formate, wo ich jetzt noch gern mitmachen will.
Dschungel?
Gottes Willen, also Quatsch.
Der geht bestimmt. Die können sagen, der ist da mit Klaas und Joko seit 10 Jahren unterwegs. Da kannst du dich dranhängen.
Stefan Mross ist doch jetzt beim, hier bei eurer Lieblingssendung.
Wo?
Wie heißt das denn? Kampf der Reality Stars.
Echt?
Ja. Ernsthaft?
Ja, Stefan
Mross.
Ja.
Hä, warum?
Ja, hier, Pinke, nehme ich an.
Nein, der hat doch genug Geld.
Der weiß, dass das ein gutes Format ist. Ein Fernsehpreis ausgezeichnetes Format.
Das stimmt, herzlichen Glückwunsch. Apropos, Kathi Hummels und Diana zu Löwen waren ja vor uns in der Aufzeichnung und die haben wir aber leider nicht mehr getroffen. Tja.
Naja, auch nicht so schlecht wahrscheinlich, ne? Dass man da nicht noch praktisch in so eine Verlinkung gerät.
Meinst du, Elton hatte ich mehr gehasst als Diana zur Löwen und Kathi Hummels?
Nee, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Aber ich will es auch nicht Elton Unrecht tun. Wahrscheinlich hat er mich auch nicht gehasst. Es war, weil ich so ein kollegiales Desinteresse.
Der hat dich gehasst. Der ist, also man kennt das doch.
Mann,
man kommt
das
aus
ist doch für den auch die dritte Aufzeichnung. Da grummelt er so ein bisschen vor sich hin, dann knipst er sich halt die halbe Stunde an, da wird gequizt und ab nach Hause.
Der hat dich gehasst wegen deinen Katzenzungen und deinen Keksen da. Und da hast du dich noch da schlecht benommen mit deinem Jutta.
Ich habe mich nicht schlecht benommen.
Aber jetzt eine Frage mal zum Abschluss.
Ja.
Ja, das soll auch wirklich die letzte Frage
15.12.
sein.
15.12.18 Uhr irgendwas.
Die letzte Frage sein, die ich heute hier in dem Podcast so in den Raum stelle, kann auch gerne erstmal unbeantwortet sein.
Also jetzt kommt nur eine fiese Frage.
Ich möchte das so mitgeben, das ist auch das Letzte, was man hier hören wird. Also es gibt keine richtige Veranstaltung. So, es ist, Jakob, hat er das nur am Po?
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.